Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Robert Neumann.
Vor 7 Jahren ungefähr hat die Stuttgarter Zeitung geschrieben über Sie, ein Phänomen, dieses geniale Kind. Damals waren Sie 12, da kann man vielleicht gerade noch Kind sagen. Wenn Sie zurückblicken, heute sind Sie 19, was Sie erreicht haben schon, würden Sie sagen, Sie waren tatsächlich auch Kind? War die Zeit dazu da, Kind zu sein?
Unbedingt. Ich hatte wirklich eine schöne Kindheit und ich denke eine besondere und durch die Besonderheit schöne Kindheit. Ich hatte keine gewöhnliche, auf keinen Fall. Aber im Nachhinein denke ich nicht, auf irgendwas verzichtet haben zu müssen.
Was war das Besondere an der Kindheit?
Nun ja, ich bin ja in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Meine Eltern sind auch beide Musiker. Mein Vater ist auch hier in einem der großen Stuttgarter Orchester. Es war einfach so, mein Umfeld war vielleicht kein ganz klassisches. Ich bin halt mit den Kollegen aufgewachsen. Ich wurde in Proben, in Konzerte mitgenommen. Ja, einfach, also das Umfeld meiner Eltern, in das ich hineingewachsen bin, war einfach schon dieses eines werdenden Musikers. Und das heißt nicht, dass es nicht viel Spielraum gab für mich. Ich wurde nie ans Klavier forciert. Man hat mich nicht gepackt und auf den Hocker gesetzt und gesagt, spiel, als ich 4 Jahre alt oder was weiß ich war. Es hat sich einfach nach und nach so entwickelt und meine Mutter, die selbst Pianistin ist, hat mich auch im Alter von 4 Jahren schon abgegeben, hier an die Stuttgarter Musikschule, was wirklich eine sehr, sehr vernünftige Entscheidung im Nachhinein war. Sie wollte einfach nicht die Rollen vermischen, wie wir es bei einigen Kollegen halt gesehen haben, dass es auch, ja, doch manchmal zum Scheitern verurteilt ist, wenn die eigene Lehrerin oder der Lehrer im Haus sitzt.
Erstaunlicherweise, oder es wird die Wahrheit sein, dass Sie auch relativ lange Geige gespielt haben. Und ich vermute, das war auch kein schlechtes Geigenspiel. Wann wurde denn die Weiche dann gestellt?
Ich habe tatsächlich, glaube ich, 7 oder 8 Jahre, also einen Großteil auch meiner Schulzeit habe ich Geige gespielt, kurz nach dem Klavier schon begonnen. Ich habe mich aber schon zu Beginn, glaube ich, nicht so zur Geige als Klangkörper hingezogen gefühlt wie zum Klavier. Jetzt im Nachhinein kann ich nur sagen, dass das eine immense Hilfe ist. Einfach, wenn man Kammermusik schreibt, wenn man instrumentiert, zu wissen, was funktioniert eigentlich, welche Griffe sind, welche Lagen, was ist überhaupt spielbar, in welchem Tempi. Ich glaube, das Geigenspiel als Glied einer, sagen wir mal, umfassenden Musikerausbildung hat seine Aufgabe haushoch erfüllt.
War das eine Zeit lang auch parallel beides, Geige und Klavier?
Natürlich, sehr lange. Also ich habe mit 4, glaube ich, Klavier begonnen, dann wenig später mit 5 oder 6 Jahren Geige, noch in meine Schulzeit hinein.
Aber das ist ja voll das Programm eigentlich für einen jungen Menschen. Schule noch dazu, Geige, Klavier, Schule? Alles, dass man das auf die Reihe kriegt. Oder sind Sie irgendwann nicht mehr in die Schule gegangen?
Schule, wie Sie sagen, dazu. Ich war noch in der 11. Klasse und habe dann mit 14 Jahren mich etwas mit dem Regime in die Haare bekommen. Wir sind in eine Kontroverse geraten, die damit endete, dass ich gesagt habe, meine Lieben, ich habe meinen Studienplatz schon, wenn ihr euch so anstellt, brauche ich euch nicht. Es war nicht das schönste Ende, weil ich eigentlich mit meiner Schule, mit einem der humanistischen Gymnasien hier in Stuttgart, eigentlich wirklich gute Erinnerungen verbinde. Aber
ich interpretiere das so, dass die Schulleitung und Sie jetzt nicht zusammengepasst haben.
So ist es.
Was Sie schon in der Tasche hatten, war die, nehme ich an, die Zulassung oder wie man das nennt, als Jungstudent an die Musikhochschule in Freiburg zu gehen.
Genau, dort habe ich mit 11 Jahren begonnen.
Können Sie mal erklären, was Jungstudent eigentlich heißt? Also wenn man sich vorstellt, Sie waren 11, sind da hingegangen, da laufen ja nun ganz viele, sagen wir mal, Teens und Twents rum. Und mit 11 ist man ja doch noch relativ klein und vielleicht auch erdrückt von diesen vielen großen, fertigen Menschen.
Also dieses Gefühl hatte ich nicht, diese Freiburger Akademie zur Begabtenförderung. War eigentlich damals wirklich also so ein geschlossenes System für sich, das eben Teenager eben noch in ihrer Schulausbildung begriffen, unterstützt hat, eben ihnen schon auf akademischer Ebene Nebenfächer zur Verfügung gestellt hat, angeboten hat, Musiktheorie etc. Ja, also im Prinzip eine sehr solide Vorbereitung auf das Musikstudium, aufs Musikerleben.
Das heißt, Sie haben auch mitbekommen, was man unter Bildung versteht. Also es war jetzt nicht eindimensional auf die Musik, sondern das war umfassend. Also auch Literatur und sowas lernt man da auch kennen.
tatsächlich das, was Sie unter Bildung und nicht unter schulischer Ausbildung verstehen, habe ich keiner Institution zu verdanken.
Aus eigener Kraft Bildung erlangt? Welche Maßstäbe hatten Sie da?
Zum Umfang gehört auf jeden Fall die Prosa und die Lyrik der Antike, die philosophischen Schriften, die Dramen und natürlich auch, sagen wir mal, aus der Neuzeit, aus den letzten 3-4 Jahrhunderten, die Schriften der Musiker, der Denker, das.
Man könnte sagen, eine abendländische Bildung. Wird es das treffen?
Nicht unbedingt. Also tatsächlich bin ich auch in der russischen Kultur, was auch russische Malerei betrifft, russische Dichtung, auch die Theoretiker und Schreiber dann der Sowjetunion im 20. Jahrhundert, bin ich schon auch, würde ich sagen, beheimatet.
Würden Sie also sagen, dass für einen großen Pianisten, für einen großen Künstler, dass das schon unerlässlich ist, sich auch so ein kulturelles, nicht musikalisches Bett zu bereiten?
Schwer zu sagen tatsächlich. Auf der einen Seite kann natürlich eine umfassende Bildung und Ausbildung, beides gleichermaßen, niemals schaden. Aber man sollte dann seine Profession auch nicht ausüben, als wüsste man alles. Der feinfühlige Zuhörer oder Leser, Konsument, sage ich ganz pauschal, wird schon spüren, ob diese Bildung vorhanden ist oder nicht. Auf der anderen Seite, einige der größten Musiker, sogar noch der Lebenden, eine Handvoll, sind überhaupt nicht Teil dieser ganzheitlich ausgebildeten, gebildeten Schicht der Musiker. Manche von ihnen sind sogar große Musiker, ohne ihr Instrument zu beherrschen. Was hochinteressant ist, weil einfach der ganze erforderte Rest bei ihnen in so einem wohlgestimmten Einklang, alle inneren Ströme im Kopf, im Herzen, stimmt alles. Und das Verständnis für die Musik ist da, ohne das Werk, mit dessen Hilfe man die zum Leben erweckt, wirklich bedient wird. Auf, sage ich mal, herkömmliche, angebrachte oder durch Tradition, durch pädagogische Tradition übliche Weise.
Ein interessanter Gedanke, muss ich sagen. Sie haben mal gesagt, dass wenn Sie die Musik nicht hätten, Sie ein großes, fast Lebensproblem hätten. Also Musik ist für Sie die Nährmutter für Ihre Existenz, für Ihr Wohlbefinden, für Ihr Wohlgefühl, alles in allem. Ohne das ging es überhaupt gar nicht.
Schwer vorstellbar, wirklich. Ich glaube, ich verstehe Musik natürlich wie die meisten von uns als Sprache, einfach als eigenständige Sprache. Und wer mir die Musik nimmt, nimmt mir dadurch einfach eine Möglichkeit, mich auszusprechen.
Nun haben Sie ja genügend Gelegenheit, sich auszusprechen, schon bekommen. Unter anderem vom Südwestrundfunk dieses Stipendium New Talent, was, glaube ich, eine große Chance ist für junge Künstler, weil da eine Rundfunkanstalt dabei ist, die Konzerte veranstaltet.
Genau, dieses SWR2 New Talent Programm ist tatsächlich ein ziemlich einmaliges Förderprogramm. Weil es gleichermaßen künstlerisch fördert, eben mit Auftritten, auch Auftritte mit Orchester und auf der anderen Seite mir aber auch eine mediale Präsenz bietet, mich mit seinen Rundfunkkapazitäten so unterstützt, wie es andere Förderprogramme nicht auf gleiche Weise tun können.
Es gibt ja viele junge, sehr gute Pianisten, auch Geiger und so weiter, aber jetzt in Ihrem Fall Pianisten. Und man muss sehen, dass man sich auch irgendwie per Namen bekannt macht, könnte ich mir denken. Wenn Sie jetzt ein neues Stück einüben, also für Sie ein neues Stück einüben, für das es schon, was weiß ich, 20, 30 Einspielungen auf CD gibt, wie groß ist denn dann der Spielraum, den Sie noch haben? Also auf der einen Seite gibt es, sagen wir mal, eine Klaviersonate, wo die Tempobezeichnung drin ist, die Dynamik ist eingezeichnet. Was haben Sie dann noch für Spielraum? Gibt es noch Stellschrauben, an denen Sie drehen können, um ein für Sie charakteristisches Tonbild zu schaffen?
Ich glaube, der Spielraum, den mir eine eigene, persönlich konnotierte Aufführung eines Werks bietet, definiert sich nie dadurch, wer das schon alles gespielt hat oder wie viele oder was davon aufgenommen wurde. Ich bin tatsächlich auch sehr, sehr vorsichtig mit dem Anhören von Aufnahmen. Ich weiß Bescheid, was es gibt und weiß in etwa auch, wie die meisten Aufnahmen klingen. Bin aber immer sehr, sehr, sage ich mal, zögernd, was das Anhören von Aufnahmen von Werken betrifft, die ich jetzt in nächster Zukunft aufzuführen habe. Denn da besteht natürlich das ungemeine Risiko, unterbewusst Details, die mir imponieren, aufzunehmen und dann dieser Aufnahme, diesem Interpreten ähnlich zu werden. Natürlich kann das wunderbar sein, aber es gibt immer die Kontroverse, möchte man Qualität mit Authentizität erkaufen? Und ich glaube, da ist es wirklich hilfreicher, man sucht einfach nach Lücken im Text, im originalen Dokument, das man vor Augen hat, und sucht, Nischen zu finden, die der Komponist selbst unausgefüllt ließ, die er offengestellt hat dem Spieler. Und die gibt es zuhauf. Eindrücke, die ich beim Blattspiel schon gewinne, sind oft die markantesten und die bleibendsten Erkenntnisse.
Gibt es einen Plan, dass Sie sich vornehmen, in diesem Jahr möchte ich gern folgende Werke kennenlernen und mir aneignen, folgende Komponisten vielleicht erstmal nur, dass Sie also so ein Konzept haben, dass Sie wissen, wie geht's weiter in den nächsten Monaten?
Ich würde sagen, eine Schnittmenge von Spontanität und Planung ist da sehr gut. Die Planung ist natürlich durch den Kalender bedingt. Ich weiß jetzt schon, auf welchen ersten Teil eines Rezitals und auf welchen zweiten Teil oder auf welche zweiten Teile eines Rezitals ich in eineinhalb oder in zwei Jahren werde Lust haben müssen. Das ist natürlich schon festgelegt und koordiniert. Die stelle ich natürlich auch zusammen, erstmal nach einem schönen, kohärenten Programm, das in sich stimmig ist, das funktioniert. Dann auch oft danach, was ich schon lange Zeit spielen wollte oder was mir repertoiretechnisch vielleicht noch ein bisschen fehlt, was ich noch für mich entdecken kann. Und sonst verbringe ich natürlich auch sehr viel Zeit mit Kennenlernen von Musik, einfach vom Blattspiel. Ich schaue mir Partituren an, um einfach den Text nur durchs Visualisieren kennenzulernen. Dadurch habe ich eigentlich die Mehrzahl der Werke, die mir bekannt sind, kennengelernt.
Herr Neumann, in Heidelberg werden Sie ein After-Work-Konzert spielen, im ehemaligen Frauenbad, einem Jugendstilbad. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ob Sie schon mal da waren. Also eine sehr lässige Atmosphäre eigentlich. Die Leute sind alle sehr musikaffin, aber auch gibt es ein Glas Wein dazu. Das ist also jetzt nicht so ganz die typische Konzertsituation. Machen Sie sowas gerne auch?
Also ich bin für neue Formate natürlich unheimlich offen. Ich liebe traditionelle Konzerte, über alles. Ich kann mich nicht satt hören an Programmen, die aus einer Ouvertüre, einem Solokonzert und einer Sinfonie bestehen. Gleichzeitig sehe ich auch, dass diese Formate ein wenig zum Scheitern verurteilt sind, dass uns das Publikum einfach wirklich, es klingt nicht schön, aber man muss wagen, es auszusprechen, dass uns das Publikum nach und nach wegstirbt für diese antiquierten Formate. Und deshalb finde ich natürlich Matinees oder Gesprächskonzerte, gerade Gesprächskonzerte sind unheimlich attraktiv, geben mir auch tatsächlich, muss ich sagen, als Musiker die Möglichkeit, Dinge noch zu äußern, die mir die Werke, die ich aufführe, nicht unbedingt die Möglichkeit geben zu äußern. Das ist auch ein Punkt. Also ich denke, das Gesprächskonzert in allen seinen unterschiedlichen Ausführungsmöglichkeiten bietet unheimliches Potenzial auch und wird, glaube ich, immer noch populärer und noch populärer.
Spielen Sie gern und machen Sie es auch vor jungem Publikum?
Ja, ich mache das gerne, denn irgendwie ist da, also die Gruppendynamik ist anders, die Atmosphäre in den Räumlichkeiten ist dann anders, mit gleichaltrigen Menschen sozusagen. Und es ist auch einfach, ja, es hat funktionalen Charakter, Konzerte für junges Publikum zu veranstalten. Wir müssen die Liebhaber unserer klassischen Kunst ja irgendwie rekrutieren.
Kommen wir zu dem Programm, was Sie spielen möchten im Frauenbad beim Heidelberger Frühling. Sie komponieren auch, lernt man da, wenn man das Programm liest. Sie werden nicht die Burleske aus der eigenen Feder spielen, sondern Sie werden ein Stück spielen, das heißt ein Dutzend Aphorismen für Klavier Solo. 2019 komponiert, also ganz frisch. Ist das eine Uraufführung dann in Heidelberg?
Das ist tatsächlich die Uraufführung. Bin sogar noch am Überlegen, ob ich ein, zwei Mittelstücke nochmal überarbeite, weil ich mich doch nicht mehr ganz mit dem identifizieren kann, was ich da vor ein paar Monaten niedergeschrieben habe. Ja, es sind also, wie der Name sagt, die Aphorismen sind einfach kurze Gedanken, es sind Miniaturen. Ich denke, diese 12 Stücke nehmen schwerlich mehr als 10 Minuten Zeit ein. Es sind einfach kurze Gedanken, die ich in verschiedenen Charakteren aneinanderreihe, die auch eine Gigastruktur bilden dann. Ja, zu der ich jetzt noch gar nicht mehr verraten möchte.
Also eine sehr hübsche, sehr publikumsfreundliche Form.
Ich glaube, die kleinen Formen bieten nach wie vor unglaubliches Ausdruckspotenzial und sie sind noch nicht abgeschrieben, nicht obsolet.
Gut, dann freuen wir uns auf diese Uraufführung. Im Beethoven-Jahr darf Beethoven auch im Frauenbad, auch bei einem After-Work-Konzert nicht fehlen. Sie spielen die Sonate Nummer 25, Opus 79. Es ist die kürzeste der Sonaten, vielleicht auch dem Ort geschuldet, wo man etwas lässiger sitzt und zuhört und nicht die letzte Sonate hören möchte unbedingt.
Wobei, es gibt ja noch die beiden Sonatinen sind doch noch, sagen wir mal, überschaubar. Und die Bonner Sonaten, die Kurfürstensonaten, die drei, die er in seiner Jugend geschrieben hat, 12 Jahren oder 13, die sind auch sehr formal noch knapp gehalten. Also
dreisätzig zum
genau,
Beispiel.
Dreisätzig, ja.
Und diese Beethoven-Sonate hat so eine nette Geschichte. Da ist irgendwie eine vergebliche Liebe mit dabei. Und die Frau, der er das widmen wollte, glaube ich, die wollte dann nicht. Und er war dann mal wieder enttäuscht. Also die Geschichten hinter der, ja, den Kompositionen
halt
sind
wieder,
ja auch... So. Ja, Beethoven halt mal wieder. Dann spielen sie auch einen Schumann, Sinfonische Etüden. Ein Frühwerk, glaube ich, ist das. 12 Variationen waren das ursprünglich mit einem Thema vorne dran. Was bindet Sie an Schumann?
An Schumann? Mich bindet vieles, auch außer unserem gemeinsamen Vornamen, bindet mich vieles an ihn. Er ist natürlich auch, so wie einige Zeitgenossen, ein überwiegender Klavierkomponist. Es ist sehr klavierlastig, sein Schaffen, zumal das Frühe. Und die Sinfonischen Etüden reizen mich insofern, als sie auch da viel Spielraum geben. Es gibt ja die 5 nachgelassenen Etüden, die in der ersten Auflage noch gar nicht mitgedruckt wurden, die dann in einem Appendix später veröffentlicht wurden. Ediert von Clara, soweit ich mich erinnere.
Sie hat die Uhr aufgeführt.
Sie hat die Uhr aufgeführt, aber eben im Entstehungsjahr noch ohne diese 5 später hinzugefügten Etüden, die tatsächlich dann als Variation bezeichnet werden. Und da ist man sich natürlich bis heute nicht einig. Jeder findet da eigene Lösungen. Soll man sie irgendwie einbauen nach eigenem Gutdünken in das Werk? Soll man sie anfügen oder soll man sie nach dem Thema spielen? Oder jeder findet da seine eigene Variante. Und es gab schon viele, viele sehr, sehr überzeugende und viele noch viel mehr, weniger überzeugende Varianten der Reihung. Ich habe tatsächlich jetzt eine Reihung entwickelt, die es so noch nicht gab. Und zwar spiele ich 2 der nachgelassenen Etüden vor dem Thema, bis dann an dritter Stelle endlich das Thema sozusagen in seiner reinen Form sich offenbart, sich zeigt.
Auch eine Art Uraufführung dann?
Wenn man so möchte.
Gut, dann sind wir gespannt, wenn Sie Ihr Debüt in Heidelberg geben. Kennen Sie die Stadt eigentlich? Wahrscheinlich.
Ein wenig, ja.
Schloss oder sowas?
Ja, Schloss und sonst nur eine Handvoll Mal die Umgebung des Bahnhofes.
Das ist Künstlerschicksal?
Ja. Das stimmt, also da sagen Sie ein wahres Wort, man verbringt viel, viel Zeit mit Warten in Lobbys, Warten auf Taxen, Warten in Künstlerzimmern, Warten an Gates. Genau, nach dem Zyklus beginnt das Warten von vorne.